Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Analogien, Bilder, Symbole, biblische Texte verstehen. Biblische Prophetie ist voller Bilder und Symbole. Doch um sie wirklich zu verstehen, müssen wir sie im biblischen Kontext deuten. Ein Schlüssel dazu liegt im Alten Testament, insbesondere in der Genesis. In den kommenden Wochen tauchen wir tief in die Welt der Prophetie ein, entschlüsseln zentrale Aspekte und sprechen über die Bedeutung eines klaren Verständnisses. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Freunde Bogenhofens, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Wir haben ein spannendes Thema vor uns, Daniel 2, Daniel 3, Offenbarung und so weiter und so fort. Und ich freue mich schon auf unsere Bibelrunde. Links von mir sitzt Yvonne und René und rechts von mir Jürgen. Und ich bin der Hannes. Lasst uns am Anfang beten und dann wollen wir in den Bibeltext einsteigen. Lieber Herr Jesus, Prophetie ist etwas total Spannendes für uns. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute in unserer Diskussionsrunde lenkst und leitest, sodass wir wirklich verstehen, welche Rolle Prophetie spielt, welche Auslegungsprinzipien es gibt und so ein noch besseres Verständnis von all diesen Dingen für uns gewinnen können. Ich bitte dich um deinen Segen für uns und für all unsere Zuseher und Zuhörer. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Okay, lasst uns Daniel Kapitel 2 aufschlagen. Das ist so das erste Thema in unserer Lektion. Wir kennen die Geschichte recht gut. Ich schlage aber trotzdem vor, dass wir Daniel Kapitel 2, die Verse 31 bis 34 lesen. Jürgen, darf ich mit dir anfangen und dann machen wir das so in der Runde, dass jeder mal auch etwas lesen kann. Daniel Kapitel 2, ab Vers 31.
Du, König, schautest und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war furchtbar. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte.
Das ist der Traum, den Nebukadnezar hatte, aber auch leider vergessen hatte. Und Daniel erklärt ihm das. Was beobachtet ihr, wenn ihr da diesen Text so lest? Wir lesen da von Metallen, von Ton und von einem Stein. Was beobachtet ihr?
Das Erste, was mir auffällt, ist gleich am Anfang in Vers 31, gewaltig, außergewöhnlich, furchtbar. Also noch bevor er das näher beschreibt, um was es geht, wird deutlich, dass es irgendwas ganz, ganz Gewaltiges, Außergewöhnliches, was da kommen wird.
Nebukadnezar hatte ja den Eindruck, es ist was Wichtiges, aber er hatte es vergessen, das war sein Problem. Wenn wir uns jetzt so die Abfolge dieser Medaille anschauen, was beobachten wir da?
Vielleicht noch kurz ergänzend, was ich interessant finde. Du siehst am Anfang eben Gold, sehr wichtig, wertvoll, und am Ende kommt aber ein einfacher Stein und vernichtet alles.
Wie kann Stein Gold besiegen, sozusagen?
Ja. Ja, wir sehen dann in der Abfolge der Metalle, wir haben Gold, wir haben Silber, wir haben Bronze, dann kommt Eisen, dann kommt Ton. Die Wertigkeit nimmt ab. Mhm. Gleichzeitig nimmt aber die Härte, bis auf den Ton, die Härte unter den Metallen zu. Mhm. Also eine gewisse Linearität ist hier zu erkennen.
Wenn wir da jetzt ein paar Verse überspringen, lesen wir da einfach weiter, die Verse 37 bis 39. Da kommt auch gleich die Erklärung. Niemand braucht raten, Daniel erklärt, was hier los ist. Lesen wir das vielleicht, Vers 37 bis 39. Darf ich dich bitten, René?
Gerne. Du König der Könige, dem der Gott des Himmels die Herrschaft, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschen, Kinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt aus Gold. Und nach dir wird ein anderes Königreich entstehen, geringer als du, und ein anderes drittes Königreich aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird, und ein viertes Königreich wird stark sein wie Eisen, deshalb, weil das Eisen alles zermalmt und zerschmettert. Wie das Eisen, das alles zertrümmert, wird es all jene zermalmen und zertrümmern.
Was bedeuten also diese Metalle und Materialien?
Naja, also da steht es ja schon, dass es Königreiche sind. Mhm. Ja? Mhm.
Es wird auch deutlich, dass die unterschiedlich charakterisiert sein werden. Also wenn jetzt gerade das vierte aus Eisen, wenn so besonders betont wird, es zermalmt, es zerschmettert, es zertrümmert, es zermalmt, es zertrümmert. So viele Begriffe, die alle das Gleiche, nämlich Brutalität ausdrücken, dann wird deutlich, dass diese Metalle nicht umsonst, ja, dass sie Härte ausdrücken. Und die nimmt offenbar zu.
Ich habe mir das in meiner Bibel auch angestrichen, genau diese Ausdrücke, weil sie so massiv daherkommen. Ja.
Und trotzdem wird auch diese Abnahme in der Wertigkeit erwähnt in Vers 39, denn nach dir wird ein anderes Königreich erstehen, das geringer ist als du. Mhm. Was ja eigentlich schon ein Affront war gegen den Nebukadnezar, dass ihn ein geringerer wird besiegen können. Ja.
Ja, spannend, spannend. Ich meine, zum Schluss, wenn man nach unten geht in diesem Standbild, dann sind ja die Füße so eine Mischung aus Ton und Eisen. Mhm. Ich meine, zwei Metalle, die zusammenpassen, kann man mischen. Das wird eine gute Legierung und das ist vielleicht sogar was Beständiges, Wertvolles. Aber Ton und Eisen, das passt irgendwie nicht zusammen. Ich schlage vor, dass wir den Vers 43 noch dazu lesen. Darf ich dich bitten, Ivan?
Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich durch Heiraten untereinander vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, so wie sich Eisen mit Ton nicht mischen lässt. Also keine Legierung.
Keine Legierung, die irgendwie sinnvoll und brauchbar ist. Diese Metalle, diese Abstufung, das sind Reiche. Mhm. Babylon ist das erste Reich. Wie ist es dann weitergegangen? Wenn wir jetzt versuchen, das zu deuten.
Dann haben wir Medo-Persien, dann haben wir Griechenland, dann haben wir Rom.
Mhm. Was kommt nach Rom?
Übrigens, die nächsten beiden nach Babylon werden auch in Daniel selbst schon prophetisch vorhergesagt, namentlich, obwohl man zumindest bei Griechenland noch nicht damit rechnen konnte. Mhm. Und dann kommt ein viertes, das nirgends dort explizit genannt wird. Aber wir wissen aus der Geschichte natürlich, dass nach Griechenland Rom gekommen ist.
Mhm. Ich kann mich noch erinnern an meine Schulzeit, Geschichteunterricht. Nicht? Wenn man sich so ein Geschichtebuch anschaut, so ein Lehrbuch, sind genau die Reiche, die wir jetzt aufgelistet haben. Und die kommen Seite nach Seite sozusagen, ein Reich nach dem anderen. Ja, was heißt das jetzt da im Vers 43? Eisen und Ton, wer sind diese Mächte hier?
Ja, da kommt das erste Mal etwas Nichtmetallisches mit rein. Wir merken als etwas, das ganz anders ist. Das begegnet auch später in Kapitel 7, Kapitel 8 wieder. Da kommt plötzlich eine Macht auf, die anders ist als die anderen, die religiös geprägt ist. Und so sicherlich auch hier zu verstehen, es geht hier um diese Divergenz, die wir zwischen Eisen, das wäre die politische Macht, die von Rom geblieben ist bis zur heutigen Zeit, die wir dann haben auf der einen Seite und auf der anderen, dass hier etwas Religiöses mit dazukommt. Über das Mittelalter haben wir da diese beiden Gegenpole, Papst und Kaiser, also Eisen wäre der Kaiser und der Ton würde sozusagen für das Papsttum stehen, für ein religiöses Volk. Mhm. Dann möchte ich vielleicht an der Stelle auch zwei Verse erwähnen, die das deutlich machen. Bei Jesaja 45, Vers 9 hören wir von diesem Bild Töpfer und Ton. Und Ton ist das Volk Gottes. In Jesaja 64, Vers 7 kommt das auch wieder vor. Interessant ist, dass dieses Bild immer verwendet wird, wenn das Volk Gottes störrisch ist, wenn es ungehorsam ist, sich im Abfall befindet. Mhm. Und wenn wir dieses Bild hier übertragen, dann haben wir es eben mit einerseits der Härte der politischen Macht zu tun, auf der anderen Seite die Schwäche, die ein abgefallenes Volk, die Religion mitbringt. Und das kann beides nicht wirklich zusammen funktionieren, so sehr man es versucht, wie wir hier sehen.
Wir schauen uns oft dieses Standbild an, aber zu wenig diesen Stein, der vom Himmel kommt. Ja? Mhm. Und der ist ja wohl auch entscheidend in dieser Geschichte. Ohne den Stein wäre die Geschichte nur eine halbe Geschichte. Lesen wir also die Deutung zu dem Stein noch im Vers 44. Darf ich dich noch einmal bitten?
Nur Vers 44?
Ja.
Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen.
Was ist dann dieser Stein? Wer oder was?
Ja, wenn wir jetzt nur den Text hernehmen, wird es etwas sein, was dann dieses ewige Königreich aufrichtet.
Die anderen sind durch andere sind abgelöst worden, aber das ist ein unendlich ewiges himmlisches Reich schlussendlich. Im Neuen Testament hätte man noch so einen Vergleich, nicht der Stein, und das ist auch Jesus. Ja? Also es ist so eine doppelte Symbolik hier. Okay, jetzt haben wir uns das ein bisschen angeschaut, die wesentlichsten Sachen zusammengefasst. Warum ist Daniel Kapitel 2 so grundlegend, um auch andere Prophezeiungen zu verstehen?
Daniel 2 gibt irgendwie das große Ganze vor, so einen Rahmen, in den alles andere eingebettet werden kann. Wir sehen die Abfolge der Weltreiche, was Gott vorhat, und in das hinein fügen sich dann andere Prophezeiungen. Das macht es uns leichter, andere richtig einzuordnen und zu verstehen.
Und ich finde, man sieht auch das Ziel, auf das die ganze Geschichte hinarbeitet. Ja, also Gott verfolgt ja etwas mit dieser Abfolge. Es heißt ja auch weiter vorn, als der Daniel Gott dankt, dass er ihm diesen Traum gezeigt hat, dass Gott die Könige einsetzt und absetzt. Und wir sehen hier, welches Ziel hat er, nämlich seine Herrschaft, seine ewige, die er eigentlich von Anfang an haben wollte auf dieser Welt.
Was können wir denn so an Prinzipien jetzt aus Daniel Kapitel 2 ableiten? Ich meine, Daniel 2 verwenden wir oft auch in Bibelstunden. Das ist so ein typisches Thema, vielleicht am Anfang einer Bibelstundenserie, damit die Leute sehen, boah, Gott kündigt was an. Es erfüllt sich tatsächlich buchstäblich genau so, und das stärkt das Vertrauen in die Bibel. Aber welche Prinzipien können wir denn jetzt so für Auslegung der Prophetie insgesamt ableiten?
Ja, du siehst auch in Daniel 2, dass es sich über die ganze Menschheitsgeschichte zieht eigentlich. Von Nebukadnezar weg bis zur Wiederkunft Jesu eigentlich mit dem Stein. Und eigentlich so eine geschichtliche Abfolge hat.
Okay, Stichwort Geschichte. Wir als Adventisten legen ja großen Wert drauf, dass Prophetie irgendwie in der Geschichte Erfüllung findet. Warum ist uns das so wichtig? Ja? Andere sagen, ja, da sind nur so idealistisch gesehen so die bösen Mächte und die guten Mächte am Wirken, aber das zieht sich durch alle Zeiten. Aber es ist nichts Konkretes. Warum ist es uns so wichtig, dass wir hier eine historische Auslegung in der Prophetie sehen? Nicht nur in Daniel 2, sondern es gilt dann für andere Kapitel, von Daniel bis hin zur Offenbarung. Warum ist uns das so wichtig?
Also wenn es rein idealistisch wäre, dann könnte man alles und nichts drin sehen. Es wäre sehr schwammig, es wäre unkonkret. Wenn es historisch ist, dann können wir tatsächlich anhand von Geschichtsbüchern schauen, wie hat sich das erfüllt. Wir können dann rundherum, wir können gewisse Hintergründe verstehen, wir können sehen, dass das, was die Bibel behauptet, tatsächlich real ist. Und wir haben damit auch eine ganz andere Sicherheit auf das, was für die Zukunft noch vorhergesagt ist. Würden wir nur sehen, dass das irgendwann in der Vergangenheit war, irgendwann in der Zukunft oder eben rein metaphorisch, idealistisch zu verstehen, dann hätte das viel, viel weniger Gehalt. Es wäre kein Anker für uns auch, der uns wirklich zeigen könnte, was auf uns zukommt und wie wir uns vorbereiten können.
Ja, und es hat auch mit realen Menschen zu tun. Also es geht ja um Gottes Volk in dieser Zeit. Ja? Alle diese Mächte haben irgendwas mit Gottes Volk zu tun. Haben sie unterdrückt, haben sie gefördert, je nachdem. Also der Kyros hat sie, ja, ist sogar zum gesalbten Gottes geworden und hat sie wieder zurückgehen lassen. Bis hin zum Ende dann. Also es hat ja mit uns reell was zu tun. Es ist nicht nur irgendwas Symbolisches, was wir uns vorstellen.
Und ich finde auch, dass es zeigt, dass halt Gott die ganze Geschichte hindurch gewirkt hat. Und nicht einfach nur so gewisse Zeitpunkte gewusst hat, sondern einfach wirklich den ganzen Ablauf, den ganzen Menschheitsablauf wusste und vorausgesagt hat. Zumindest hier von Nebukadnezar weg.
Prophetie lehrt uns auch etwas, nicht nur über das Volk Gottes und die bösen Mächte, die dagegen ankämpfen, sondern auch über Gott schlussendlich. Ja. Ja. Gott hält die Geschichte in seiner Hand. Gott weiß, was kommen wird. Ja. Und er weiß, wie das Ende ausschauen wird. Und es wird dann eben dieses göttliche himmlische Reich sein. Schauen wir jetzt gleich einmal weiter zu Daniel Kapitel 3. Und das ist der nächste Abschnitt auch in unserer Lektion. Ich schlage vor, dass wir da vielleicht nur die ersten Verse lesen, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. René, darf ich dich noch einmal bitten, uns das vorzulesen?
Der König Nebukadnezar machte ein Bild aus Gold. Seine Höhe betrug 60 Ellen, seine Breite 6 Ellen. Er stellte es auf in der Ebene Dura in der Provinz Babel. Und der König Nebukadnezar sandte Boten aus, um die Satrapen, die Statthalter und die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Polizeibefehlshaber und alle Oberbeamten der Provinzen zu versammeln, damit sie zur Einweihung des Bildes kamen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, die Statthalter, die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Polizeibefehlshaber und alle Oberbeamten der Provinzen zur Einweihung des Bildes, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Und sie standen vor dem Bild, das Nebukadnezar aufgestellt hatte. Und der Herold rief laut: Euch wird befohlen, ihr Völker, Nationen und Sprachen, sobald ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute, des Dudelsacks und aller Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden.
Was hat diese Statue von Daniel Kapitel 3 mit Daniel Kapitel 2 zu tun?
Ja, weil du davor noch in Daniel 2 siehst, wie Nebukadnezar erkennt, dass da Gott am Wirken ist und auch noch sagt, das ist der Gott der Götter. Und einige Zeit später lässt er dann eine Statue aufrichten, die nur aus Gold ist, was dem entgegenwirkt, was in seinem Traum vorkommen ist.
Und das hat ihm an diesem Traum nicht so gut gefallen.
Dass das außen mit Gold ist.
Dass nach dem Gold was anderes kommt. Ja,
ja, das siehst halt wie vor allem so ein Wandel. Zuerst erkennt er, dass Gott der Götter ist und plötzlich stellt er sich selber wieder als so wichtig dar, dass er sich anbilden lässt.
Also es scheint wie ein Protest gegen die göttliche Prophetie zu sein. Ja. Schauen wir uns die Geschichte jetzt noch ein bisschen näher an. Da werden ja alle möglichen Leute aufgezählt. Es ist fast mühsam, das zu lesen, weil sich das dann auch wiederholt und so weiter. Welche Art von Veranstaltung soll denn das werden?
Naja, alle, die irgendwas in seinem Reich zu tun haben, lässt er hier versammeln, damit sie dieses Bild anbieten.
Mhm. Eine politische Veranstaltung.
Also die Polizeibefehlshaber, ja. Ne, das steht da in unserer Bibel, ja. Das ist eine politische Veranstaltung.
Ja, es scheint, dass er hier die Leute wieder irgendwie hinter sich scharen möchte. Ja. Wenn sie nicht eh schon hinter ihm standen, dann noch einmal sich zu versichern, dass sie ganz treu hinter ihm und seiner Vision von seinem Reich stehen.
Wenn ich jetzt aber noch einmal zum Vers 6 kommen darf, wer aber nicht niederfällt und anbetet, steht da plötzlich. Ja, ist das jetzt eine religiöse oder eine politische Veranstaltung?
Ja, das war ja doch damals eh alles ziemlich eins, ja. Also er war ja auch religiöser Führer, religiöses Oberhaupt in Babylon.
Wir sehen auch bei Daniel seine Ausbildung, die er genießt, Daniel 1 und Anfang Daniel 2 noch, ist eine Ausbildung, die auch religiös ist. Er ist auch dort unter den Zeichendeutern, wo ausgebildet wird, das ist ganz eng verbunden gewesen miteinander. Man ging ganz fest davon aus, dass ein Reich nur dann bestehen kann und gesegnet ist, wenn es den Segen der Götter hat. Also muss das Hand in Hand greifen. Und das ist hier eben auch gegeben.
Wenn ich jetzt an unsere heutige Situation denke, da legen wir ja großen Wert auf eine Trennung zwischen Kirche und Staat. Hier sehe ich genau das Gegenteil. Da werden die Dinge vermischt. Und wenn ich ins Mittelalter reinschaue, wer hat die Macht, der Kaiser oder der Papst, da werden die Dinge vermischt. Und immer wenn es zu so einer Vermischung kommt, hat es schlechte Folgen für das Volk Gottes. Mhm. Ja. Springen wir vielleicht noch zu den Versen 17 und 18. Die Freunde Daniel sollen ja da mitleiden und mit in den Feuerofen geschmissen werden. Und davor kommt es noch zu so einer Diskussion. Nebukadnezar scheint gnädig zu sein. Ein Angebot, bitte, seid nicht so dumm, fallt nieder und alles ist gut. Ja? Und das ist jetzt eine spannende Reaktion da im Vers 17 und 18. Darf ich dich wieder bitten?
Also da sprechen die drei Freunde.
Ja.
Ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns erretten, oder ob nicht. Es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden.
Die wissen ja noch gar nicht, dass die Geschichte für sie gut ausgehen wird. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie schlecht ausgeht, ist ja fast höher von der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wie würdet ihr den Glauben dieser Freunde Daniels hier bewerten, aufgrund dessen, was sie da in den Versen 17 und 18 sagen?
Ich finde sogar, dass Vers 16 auch noch wichtig ist, wo sie ja sagen, wir haben es nicht mal nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Die stehen jetzt vor dem König und wissen, das kann jetzt ihr Todesurteil sein oder es wird ihr Todesurteil sein. Und dann sagen,
nicht mehr messen.
Genau, und dann sagen die, wir haben es eigentlich nicht nötig, dir da eine Antwort darauf zu geben. Aber okay, wir tun es und sagen dir, da gibt es einen Gott, auf den vertrauen wir. Der hat alles in der Hand. der kümmert sich darum und der entscheidet, was mit uns passiert, nicht du. Mhm. Und das ist schon gewaltig. Also diesen Mut musst du mal aufbringen.
Mhm. Ich meine, im Vers
zu wissen, dass das jetzt ein Todesurteil ist, wenn du das aussprichst.
Im Vers 15 sagt Nebukadnezar noch so frech, und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand rettet? Könnte. Hm. Und im Vers 17 sagen sie, ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann. Also wer kann wirklich retten, so nach dem Motto. Ja. Aber wie würdet ihr den Glauben dieser Freunde hier bewerten? Also er ist also sicher groß. Aber
und auf jeden Fall authentisch.
Ja.
Und sie haben sich auch hier, sie haben nicht versucht, irgendwas wegzurationalisieren, um ihre eigene Haut zu retten und zu sagen, das ist ja nur politisch, die religiöse Komponente, die klammern wir jetzt aus, ja. Sie haben auch nicht versucht, so zu tun, als ob, und zu sagen, na, Gott kennt unser Herz, der weiß schon, wie wir es meinen, nach außen hin machen wir so, aber innen drin glauben wir weiter. Es war sehr authentisch und sie wollten nicht mal den Anschein erwecken, als würden sie dort auch nur in die Knie gehen.
Also ich bücke mich halt, um die Schuhbänder neu zu finden und es passt schon so nach dem Motto.
Ich finde, sie waren ziemlich, das hat für uns immer einen komischen Beigeschmack, aber sie waren ziemlich selbstbewusst. Mhm. Sie haben gewusst, mit Gott sind wir im Recht. Und das haben sie auch verteidigt. Also eben sogar, dass sie, also wir würden es schon fast frech auch sehen, oder? Mhm. Da braucht man dir überhaupt keine Antwort geben auf das, ja?
Das ist schon mutig, ja, und gewagt.
Aber sie haben gewusst, sie sind auf der Seite des Rechts. Und das hat ihnen diesen inneren Frieden und die Stärke gegeben. Also ich habe erst vor kurzem, haben wir eine Jugendstunde gehabt und da ging es um Resilienz und wie man das alles aushält. Und eins der wichtigsten Punkte war, nicht gegen das eigene Gewissen zu handeln. Mhm. Das hängt doch wieder eben mit dem Selbstwert und so weiter zusammen. Aber das ist so wichtig. Ich glaube, wichtiger, als wir uns oft bewusst sind.
Ich habe eigentlich auch gestaunt über die Reife ihres Glaubens. Sie sagen, Gott kann uns retten, aber Gott muss uns nicht retten.
Genau.
Also sie haben beide Optionen im Hinterkopf. Egal wie es ausgeht, sie wollen an Gott glauben. Und das, sage ich, ist eigentlich ein reifer Glaube. Es ist kein kindischer Glaube, ich setze mich jetzt durch und du musst mich retten, lieber Gott. Sondern sie sagen, es könnte auch anders ausgehen.
Ja. Und es ist auch das Vertrauen. Sie wissen ja nicht, was in die große Geschichte hineinpasst, von Gottes Sicht aus. Mhm. Und sie sind bereit, das vertrauensvoll anzunehmen, egal wie Gott das entscheidet. Ja?
Mhm. Also was mir hier auffällt bezüglich Glauben, die sind nicht alleine gewesen, die waren zu dritt. Mhm. Ich glaube, dass uns das auch lehrt, dass es leichter ist, standhaft zu sein, wenn man nicht alleine ist.
Die Gruppe hilft.
Ja, bei Daniel später sehen wir, der hat vieles alleine durchstehen müssen. Er ist ein ganz besonderes Vorbild. Aber sie waren hier zu dritt, sie waren gemeinsam und sie haben sich sicherlich damit auch gegenseitig gestärkt.
Mhm. Und trotzdem waren da andere Juden auch noch in der Gruppe dabei.
Also Daniel und seine Freunde sind nicht die einzigen, die weggeführt werden. Das lesen wir im Kapitel 1.
Erstens
was
das.
Ist mit den
und
anderen
zweitens,
Juden?
Was haben war mit den Statthaltern, die gerufen wurden, extra dafür, ja, wo man meinen würde, die sind sogar im Land der Verheißung geblieben. Die waren gar nicht Gefangene. Also eigentlich hätten die sich ja viel eher beugen müssen, die als Gefangene oder als Sklaven weggeführt worden sind. Aber
vielleicht waren sie krank.
Das ist auch die Frage,
wo ist Daniel hier? Ja. Und da kann man dann auch nur spekulieren, ob er nicht krank war an dem Tag oder vielleicht besonders befreit war. Ja.
Diplomatische Weltreise oder was auch immer.
Ja, ja.
aber
es waren auf jeden Fall auch noch andere da und das zeigt mir eben beides. Es ist wichtig, Freunde zu haben, aber die müssen, also da muss es einfach, damit man sich gegenseitig stärken kann, muss man ganz große Übereinstimmung haben im Bild Gottes und in der Art, wie man glaubt.
Mhm.
Und es müssen nicht immer alle von deiner Kirchengemeinde sein. Ja, da kann es sein, dass du manchmal auch gegen sie aufstehen musst. Oder? Also.
Wir haben jetzt einen kleinen Teil aus Daniel Kapitel 3 gelesen. Und jetzt wird es spannend. Wir wollen das jetzt mit ein paar Versen aus Offenbarung Kapitel 13 vergleichen.
Mhm.
In meiner Bibel wird auch Daniel als Parallele angegeben. Gehen wir also zu Offenbarung Kapitel 13 und lesen wir jetzt ein paar Verse eben mit diesem Hintergedanken. Daniel 3 und Offenbarung 13 gehören ja irgendwie miteinander zusammen. Ich schlage vor, dass wir die Verse 14 bis 18 lesen. Kapitel 13, die Verse 14 und 18. Und ich sage euch jetzt schon meine Frage, ja? Welche Parallelen zwischen Daniel 3 und Offenbarung 13 können wir da feststellen? So, wer ist der Nächste dran beim Lesen?
Ich glaube, wir waren dran.
Ja. 14 Bitte. Bis 18, ja?
Verse 14 mhm. bis 18, ja.
Und es, mhm. das Tier, verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Malzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666.
Okay, welche Parallelen können wir da finden?
Ja, es ist naheliegend, du hast immer ein Bild, du hast mhm. die Anbetung, mhm. wenn nicht angebetet, dann kommt der Tod.
Mhm. Dann die Todesstrafe mit dem Tod.
Ja? Mhm. Genau.
Also die wesentlichsten Elemente von Kapitel 3 finde ich da in Offenbarung mhm. 13 wieder. Ja.
Wir haben auch hier ähnlich, zumindest Vers 16, es wird jeder aufgefordert anzubeten, klein, groß, reich, arm, mhm. freie Sklaven. Und diese ganze Liste an Aufzählungen in Daniel 3 erinnert daran. Da waren es schon eher wichtige Leute, aber es sind verschiedenste Grade der Wichtigkeit mhm. gewesen. Mhm. Und noch eines, das mir auffällt, in Vers 18 haben wir von der 666 mhm. und wir hören von diesem Standbild in Daniel 3, dass es 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit ist.
Also die Zahl 6 kommt da und dort vorne. Ja. Sogar so ein winziges Detail hat eine Parallele. Ja, wie müssen wir jetzt Daniel Kapitel 3 deuten? Ist das eine Prophetie für die Endzeit? Weil Offenbarung 13 spricht von der Endzeit. Mhm. Ist das jetzt ein prophetisches Kapitel, obwohl eine Geschichte erzählt wird? Wie soll man das jetzt hier einordnen?
Das würde ich hier als eine Analogie einordnen. Wir haben dort ein Muster mhm. und dieses Muster wird dann später wiederholt. Mhm. Ohne dass das, was dort in Daniel 3 gesagt wird, als Prophetie, also als etwas, das in jedem Fall so geschehen müsste in der Zukunft, zu interpretieren wäre. Es ist einfach ein Muster, das sich hier wieder abbildet.
Mhm. Es ist ja auch keine Weissagung, sondern es ist ein Bericht einer Geschichte, die passiert ist, die real mhm. passiert ist. Ja? Mhm. Aber so wie Paulus das später deutet, zum Beispiel die Geschichte des Volkes Israel und mhm. sagt, das war, ist doch alles nur ein Bild gewesen, um euch das und das und das zu zeigen. Genauso könnten wir auch jetzt Elemente aus dieser Geschichte rausnehmen und sagen, was können wir daraus lernen? Und gerade wenn wir diese Elemente hier wiederfinden in der Zukunft, dann müssen wir uns fragen, okay, wie können wir uns so verhalten wie diese drei, mhm. die ja Jesus errettet hat aus dem Feuerofen, damit wir nicht zum Opfer werden. Mhm. Nämlich nicht zum Opfer der Todesstrafe, aber zum Opfer des Abfalls.
Also die Theologen sprechen von Intertextualität. Mhm. Da gibt es also einen Prätext, der früher geschrieben ist, und dann einen Posttext, der später geschrieben worden ist. Und es ist eindeutig, dass Daniel 3 und Offenbarung 13 hier zusammengehören. Daniel Kapitel 3 ist aber nicht als Prophetie intendiert, das haben wir jetzt gesagt. Ja? Und trotzdem merkt man, irgendwie kommt es da noch zu einer zweiten Erfüllung unter Anführungszeichen. Die Theologen nennen das eigentlich dann Typologie. Ja? Da ist was passiert, historisch so, eine Geschichte, die wahr ist, aber sie hat noch eine zweite Ebene. Das ist so wie Abraham opfert seinen Sohn Isaak. Das ist die Geschichte für sich, die ist spannend und gut genug, aber wir merken, da schwingt noch so eine zweite Ebene mit. Und so sehe ich das hier in Daniel Kapitel 3 und Offenbarung 13 auch. Das Bild hier in Offenbarung 13 soll ja nicht angebetet werden. Ja, wer soll denn dann angebetet werden, wenn nicht das Bild?
Naja, das lesen wir in Kapitel 14, Vers 7.
Ja, also es geht hier um Anbetung. Das ist ein ganz, ganz großes Thema hier in diesen Kapiteln. Und wir müssen, wenn wir 13 lesen, auch 14 lesen, weil diese Dinge gehören zusammen. Ja? Also Gott allein, der Schöpfer Gott, soll hier angebetet werden. Wenn jetzt jemand Offenbarung Kapitel 13 liest, und Adventisten machen ja das immer wieder mal, ja, dann kann es ja passieren, dass jemand sagt, boah, ist alles so schrecklich, das macht mir Angst, ich kann gar nicht mehr schlafen. was würde das einer Person sagen? Ich meine, Offenbarung 13 wirkt schon auch dramatisch, schrecklich, angsteinflößend.
Dann würde ich sagen, dann hast du Offenbarung Kapitel 1 nicht gelesen. Du hättest mal mit dem Anfang anfangen sollen. Denn da wird beschrieben, wie Jesus erstens das offenbart, und in der Mitte der sieben Gemeinden steht. Und die sieben Gemeinden stehen ja wieder von der Kreuzigung Jesu bis zu seiner Wiederkunft. Das heißt, er ist einfach die ganze Zeit hindurch bei seinen Gemeinden da und führt sie und leitet sie und hält seine schützende Hand drüber.
Also das Lamm, das wird ja auch in Kapitel 14 gleich dann erwähnt. Ja. Das ist hier wesentlich und hilft und schützt. Ja.
Also wenn ich nur Kapitel 13 bis Vers 18 lese, dann könnte man schon ein bisschen Angst kriegen. Das ist kein gutes Ende. Lese ich ein bisschen weiter, 14.1, das schon gesagt, Hannes, da kommt das Lamm wieder vor und die Seinen, die bei ihm sind. Wir können bis zu 5 gehen und merken, okay, die sind um den Thron Gottes, die scheinen erlöst zu sein. Und dann hören wir, welchen Auftrag sie in der Endzeit noch haben, durch den Gott sie ganz besonders durchführen wird, symbolisch dargestellt durch die durch das Wirken der Engel, die ihnen zur Seite stehen. Lesen wir die Offenbarung noch weiter und kommen zu den letzten Kapiteln, sehen wir, am Ende geht's ja gut aus. Dieser Feuerofen aus Daniel 3, der wird zwar in Kapitel 13 nicht erwähnt, aber der kommt ja schon auch irgendwie vor. Diese Hitze der Verfolgung, dass es sehr ernst, dass es schwer wird, aber dass Jesus auch daraus errettet, so wie in Daniel 3, das haben wir ja auch in der Offenbarung.
Wisst ihr, wie ich aufgrund des Zusammenhangs zwischen Daniel 3 und Offenbarung 13 argumentieren würde? Offenbarung 13 für sich allein wäre schrecklich und angsteinflößend. Aber wenn ich die Parallele zu Daniel 3 nicht sehe, dann sehe ich auch das Happy End nicht, dass es dort in Daniel 3 gibt. Da ist nicht plötzlich ein Vierter im Feuerofen und rettet sie. Ja? Und wenn ich dieses Element hier bei Offenbarung 13 vernachlässige, dann habe ich was Wesentliches in dieser Geschichte wohl noch nicht ganz verstanden. Ja.
Aber ich muss jetzt noch was sagen. Ich soll noch eine Lanze für Offenbarung 13 brechen.
Zugunsten.
Nein, ja, aber weil ich das so schön finde, dass Gott das nie zulässt, dass eine Botschaft uns so überwältigen kann. Ja? Wir lesen am Ende von Vers 10, hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Das heißt, die sind da. Und genau das kommt nochmal in 14,12 auch. Mhm. Da habe ich schon einen Konnex. Ich kann nicht sagen, Kapitel 13, die haben jetzt die Welt übernommen und wir Gläubigen sind denen völlig ausgeliefert. Mhm. Auch wenn es sich da vor allem die Verse, die wir gelesen haben, ja, 14 bis 18 so anhört. Aber nein, Gott hat sein Volk und er bewahrt es auch.
Ja. Ich meine, wir haben ja das Stichwort Mahlzeichen hier auch gelesen. Es gibt nicht nur das Mahlzeichen für die Bösen, es gibt auch das Siegel Gottes für die Gläubigen. Also, wenn ich
und das kommt vorher.
Ja, das kommt vorher. Wenn ich den Kontext hier mit betrachte, dann sage ich, okay, der liebe Gott lässt uns da nicht den Stich und macht's, wie er glaubt und ich bin weit weg, sondern Gott, durch dieses Siegel Gottes werden wir sein Eigentum. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir sein Eigentum sind. Und der liebe Gott ist allmächtig genug, um für sein Eigentum zu sorgen.
Ja, und vielleicht ist da einfach auch wichtig, wenn man da hier Angst bekommt, ja, schauen wir noch einmal in Daniel 3. Haben die Angst gehabt? Vielleicht tief drinnen auch. Also ich will jetzt nicht sagen, die waren über alles erhaben.
Der Puls wird schon ein bisschen höher geschlagen haben.
Aber das Vertrauen war größer als ihre Angst. Das Vertrauen zu Gott. Und genauso muss es hier sein. Deshalb steht da in der Mitte von Kapitel 13, hier ist das Ausharren und der Glaube oder das Vertrauen der Heiligen. Wenn wir dieses Vertrauen zu Gott haben, dass diese drei Freunde hatten, dass ich sagen kann in der Endzeit, egal was passiert, ob ich jetzt noch Essen kaufen kann oder nicht, ob ich jetzt den Todesbefehl gegen mich gerichtet habe oder nicht, ob Gott mich errettet oder nicht. Ich weiß, ich werde die Ewigkeit mit ihm verbringen. Ich glaube, das gibt uns einen Frieden, den man gar nicht, ja, so wie Jesus sagt, den die Welt nicht geben kann, den man gar nicht beschreiben kann.
Also dieses Grundvertrauen kommt ja auch nicht so plötzlich mit einem Schlag vom Himmel, sondern das baut sich über längere Zeit natürlich auf.
Ja, und ich glaube sowieso, dass das Problem ist, wenn du an so Texte rangehst und Gott außen vor lässt und einfach nur die Texte so liest. Und ich kann mir ja nicht vorstellen, oder in meinem Weltbild hat Gott die Prophezeiungen nicht gegeben, um uns Angst zu machen. Ganz im Gegenteil.
Sondern um uns aufzuklären.
Genau, zu zeigen, er kennt die Zukunft, er weiß, was passieren wird und vertraut auf mich.
Schlagt mit mir noch Matthäus Kapitel 12 auf. Wir hätten da auch noch Apostelgeschichte 12, das will ich jetzt überspringen. Da geht es um Jakobus, der den Märtyrer Tod stirbt und um Petrus, der auf wunderbare Weise von Gott durch den Engel da aus dem Gefängnis hinausgeführt wird. Aber gehen wir zu Matthäus Kapitel 12. Da geht es nämlich um den Sabbat. Und das Thema Sabbat will ich dann noch einmal aufgreifen. Matthäus Kapitel 12, lesen wir da die Verse 9 bis 14. Matthäus 12, 9 bis 14.
Wer ist dran? Ich glaube, du bist dran, Jürgen.
Ja, bitte.
Und als er von dort weiterging, kam er in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Damit sie ihn anklagen könnten. Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat und wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann spricht er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde wiederhergestellt, gesund wie die andere. Die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten.
Also es ist schon ein Paradoxon. Jesus heilt, tut Gutes und die Pharisäer wollen ihn töten.
Am Sabbat.
Am Sabbat noch dazu, ja. Ja, warum wollen sie Jesus töten? Das ist ja nicht wirklich logisch. Warum haben sie so, ja, man muss schon sagen, Hass gegen Jesus?
Jesus zeigt ihn immer wieder auf, an verschiedenen Stellen durch sein Handeln, auch durch sein Predigen, wie scheinheilig sie eigentlich sind. Vordergründig sind ihnen gewisse Formen, gewisse Riten unwahrscheinlich wichtig, aber der Mensch, um den es dabei geht und auch das Leid, das sie Menschen damit zufügen, das scheint ihnen überhaupt nichts auszumachen. Und das macht Jesus gerade am Sabbat immer wieder deutlich. Mhm. Macht ihnen damit klar, dass der Sabbat für den Menschen gedacht ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Mhm. Und das widerspricht komplett dem gesamten Herz ihrer Theologie.
Und im Wesentlichen, ich glaube, es geht auch wieder eigentlich um Anbetung, ja. Gerade davor im Vers 8 heißt es, der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Mhm. Aber sie wollten bestimmen, was am Sabbat passiert. Sie haben die Regeln aufgestellt, sie haben die Regeln eingefordert. Sie wollten sich über ihn hier setzen.
Mhm. Diese Geschichte hat jetzt natürlich nicht direkt mit der Endzeit zu tun. Aber sie lehrt uns etwas. Jesus wird wegen des Sabbats mit dem Tod bedroht. Hm. Und dieses Thema kommt tatsächlich in der Endzeit wieder vor. Wir haben vorher vom Mahlzeichen des Tieres gesprochen und auch vom Siegel Gottes, das Gegenstück. Und da sagen wir, das ist der Sabbat. Ja. Welche Rolle spielt denn jetzt der Sabbat in der Endzeit wirklich?
Ja, also da geht es noch nicht einmal um Sabbat oder Sonntag. Ja, da gibt es noch keinen Sonntag. Da geht es darum, wie ich den Sabbat halte. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige in der Endzeit. Mhm. Es kommt auf die Beziehung zu Gott an, die ich habe, die durch den Sabbat gestärkt wird, wie durch nichts anderes. Wenn uns jemand den Sabbat nehmen möchte, dann heißt das, dass er uns Gott nimmt, die Beziehung zu Gott. Und das müssen wir verstehen. Dann wird uns der Sabbat, ich möchte nicht sagen, dass der Sabbat uns wichtiger wird als unser Leben, aber die Beziehung, die ich zu Gott am Sabbat pflegen kann, die wird uns wichtiger werden als unser Leben, wenn wir verstehen, was der Sabbat eigentlich bedeutet. Nicht nur ein anderer Tag, es geht nicht nur um Mittwoch oder Freitag.
Es ist nicht nur eine Treue dem Sabbat gegenüber, genau, sondern eine Treue dem Gott Herrn des gegenüber. Sabbats so gegenüber. Ja. Das müssen wir natürlich auch immer wieder betonen, damit Leute uns nicht falsch verstehen.
Ja. Und gerade in der Endzeit wird das dann eben eine ganz herausragende Rolle spielen. Mhm. Wir waren in Offenbarung Kapitel 13 und dieses Kapitel wird ja umrahmt von 12 und 14 natürlich. Kapitel 12, 17 hören wir von denen, die die Gebote halten. Wir hören in Kapitel 14, 12 von denen, die die Gebote halten. Und wir hören zwischendrin 14, 6 von denen, die den Herrn des Sabbats, den Schöpfer anbeten. Der Sabbat ist ja ein Schöpfungsgedenktag. Also der Sabbat bzw. das Verehren des Schöpfergottes, der diesen Tag geschaffen hat, spielt in der Endzeit eine ganz zentrale Rolle. Mhm. Und das wird dann am Ende auch das Zeichen sein, an dem man erkennt, wer wirklich Jesus nachfolgen will und ihn auch als den Herrn des Sabbats anerkennt und wer ihm nicht nachfolgen will, zumindest nicht in diesem Gebot.
Ich habe schon mit Adventisten auch diskutiert, die haben gesagt, das tun wir überbetonen, das ist ja gar nicht so ein Thema, diese Sabbat-Sonntag-Geschichte, das ist so eine Phobie der Adventisten, so nach dem Motto. Ja. Und wenn ich ehrlich bin, frage ich mich schon auch, nicht in der Christenheit, Sabbat, Sonntag, das könnte ein Thema sein, aber wir haben noch andere Weltreligionen. Was ist mit dem Islam, Buddhismus, Hinduismus und so weiter? Die wissen gar nichts von Sabbat und Sonntag. Wie soll das auch dort noch zum Thema werden?
Ja, aber da komme ich jetzt wieder drauf zurück, in all diesen Religionen. Wer hat denn so eine Beziehung zu seinem Gott, wie wir das haben? Nicht zuletzt auch wegen des Sabbats, wo wir ein Siebtel unserer Zeit uns wirklich ganz gezielt mit ihm beschäftigen, alles andere liegen und stehen lassen und uns auf ihn konzentrieren und auf die Gemeinschaft mit ihm. Einen Gott, der sich auch diese Zeit nimmt und reserviert hat und heilig gehalten hat, das gibt's in keiner anderen Religion. Und deshalb wird das auch das Herausstechende sein. Ich glaube, wenn jemand so redet, das ist so unsere Phobie, dann hat er die Schönheit des Sabbats noch nicht erkannt und das Besondere der Beziehung mit Gott, die da dahinter steckt.
Und vor allem der Sabbat erinnert ja an den Schöpfergott. Mhm. Und im Kolosserbrief lesen wir, Jesus hat die Erde erschaffen und war mit dabei.
Kolosser 1, ja.
Ich finde, das ist ein zentraler Punkt, weil wenn du jetzt zum Beispiel Islam hernimmst, ist Jesus nur ein Prophet, bei uns ist er Gott.
Ja.
Das, glaube ich, macht einen riesen Unterschied dann auch zu anderen Religionen. Also jetzt nicht nur innerhalb der Christenheit, sondern auch zu anderen Religionen.
Also dieses Bild des Tieres, das wird noch ein Thema sein. Das Mahlzeichen des Tieres wird ein Thema sein. Das wird eine dramatische Auseinandersetzung sein. Meine letzte Frage. Wie wird Gott uns in dieser allerletzten Endzeit schützen und umsorgen, damit uns nichts passiert? So als letzten Trost, den wir unseren Zuschauern auch mitgeben können. Wie wird Gott hier wirken?
Also mir fällt gleich wieder Daniel 3 ein. Er wird vielleicht manchmal nicht verhindern, dass wir in den Feuerofen kommen. Aber er wird mit uns durchgehen. Psalm 23, ja? Sein Stecken und Stab führen mich durch.
Ich denke auch, wir haben vorhin über die Versiegelung gesprochen. Offenbarung 7, Vers 3, hören wir, schadet nicht der Erde noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Dann hören wir, wer das ist alles. Und dann hören wir davon, dass diese Riesenmenge aus allen Nationen um den Thron steht. Also die Versiegelung geht der Erlösung voraus. Bis die Versiegelung abgeschlossen ist, achtet Gott ganz besonders auf sie. Und wenn sie versiegelt sind, sind sie gewissermaßen eh geschützt. So wie in der antiken Brief, wenn er versiegelt war, geschützt war, keiner kam an den Inhalt heran. Und so wird es bei den Personen hier auch sein. Mhm. Was nicht bedeutet, dass sie keine Widrigkeiten erleben. Es wird schon schwer werden. Aber Gott passt auf sein Eigentum, das er mit seinem Siegel für sich erklärt hat, auch in der entsprechend göttlichen Weise auf.
Mhm. Ja, ich für mich persönlich erkläre es mir so, dass egal welche Zeit das kommt, Gott wird mir die rechte Kraft oder Erkenntnis, Weisheit, wie auch immer, schenken, dass ich das meistere. Ob das jetzt bedeutet, dass ich vielleicht mit meinem Tod bezahle oder, keine Ahnung, die Situation dann doch noch schaffe wie die drei Freunde oder was auch immer, ist ja eigentlich egal. Aber dass ich darauf vertraue, dass mir Gott in der bestimmten Situation einfach diese Kraft schenkt, dass ich es meistern kann.
Ich denke, Daniel Kapitel 3 kann uns da auch helfen. Die drei Freunde stehen zusammen, die sind nicht allein auf sich gestellt. Und in der Endzeit, glaube ich, wird es genauso sein. Und dann kommt eben diese vierte Person in den Feuerofen. Gott kann Engel schicken, Gott kann persönlich selbst anwesend sein und uns retten. Und liebe Zuschauer, ich glaube, wir brauchen keine Angst haben vor dieser Zeit. Eine Frage möchte ich euch aber trotzdem noch mitgeben. Wenn wir über dieses Mahlzeichen des Tieres, Sabbat, Sonntag nachdenken, die Rolle des Sabbats, was denkt ihr, welche Rolle wird der Sabbat in der Endzeit wirklich spielen? Schreibt uns doch etwas in die Kommentare. Wir werden gerne auf sie eingehen. Beten wir noch zum Abschluss. Darf ich dich bitten? Danke.
Herr Jesus Christus. Danke jetzt wieder für diese Runde und dass wir uns jetzt wieder Teile deiner Prophetie anschauen dürfen und sehen dürfen, dass du einfach wirklich die ganze Weltgeschichte hindurch geführt und geleitet hast und immer noch leitest und führst, deine Hand darüber hältst, wie wir in Daniel 2 sehen und generell in Daniel, dass du die Weltgeschichte lenkst und führst, egal welche Reiche da waren, egal welche Könige, was auch immer in der Weltgeschichte passiert ist. Im Hintergrund hast du die Fäden in der Hand und führst und lenkst und hilf uns einfach auch, die Prophetie so zu sehen, dass wir einfach sehen, dass du dahinter bist und wir einfach dadurch eine Ruhe und Gelassenheit kriegen, dass wir auch auf das Ende zugehen dürfen. Dass wir keine Angst haben, wenn wir zum Beispiel Offenbarung lesen, Offenbarung 13 und wie auch immer, und die Trübsalzeit und so weiter, sondern sehen dürfen, dass du einfach allmächtig bist, allwissend und du kennst die Dinge, du weißt, wie es ausgeht. Deshalb hast du uns auch Dinge gezeigt, dass wir einfach da ja, mit einer Ruhe und Gelassenheit durchgehen dürfen und wissen dürfen, dass egal welche Situation kommt, du uns einfach die rechte Kraft schenkst, dass wir das durchstehen. Und dafür danke ich dir, dass wir so einen Gott haben dürfen, der uns das alles zeigt, nicht um Angst zu haben, nicht um eine Furcht zu haben, sondern wie gesagt, eine Ruhe darin zu finden. Danke dafür. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.